Guten Morgen, liebe Geschwister. Guten Morgen. Es ist jetzt etwas länger her, dass ich hier sein darf und ich habe das Gefühl, fast eine ähnliche Situation wie das letzte Mal. Als ich da war, da hattet ihr auch aufgrund von Umständen nicht gewusst, wer dann, oder habt einen Prediger gesucht, so kann ich mich erinnern. Ja. Ist es der nächste Samstag wahrscheinlich, oder? Ah, nur noch sonntags. Dann kann ich leider nicht einspringen. Wenn es Samstag gewesen wäre, dann hätte ich es versucht einzurichten. Aber Sonntag, da bin ich schon, habe ich schon einen Predigtdienst. Ich habe euch einen Bibeltext mitgebracht. Ich predige gerade bei uns in der Gemeinde in den Sonntaggottesdiensten durch den ersten Johannesbrief. Und das ist ein sehr herrlicher Brief, ein sehr herausfordernder Brief, aber genauso ein wichtiger Brief. Und ich habe gedacht, ich bringe heute den Text, an dem ich momentan arbeite, den ich momentan auslege, heute und möchte gern euch damit hineinnehmen und hoffe, dass es euch zur Ausrichtung, zur Stärkung, zur Kraft, aber auch zu Unterweisung sein wird. Wenn ihr möchtet, schlagt mit mir die Bibeln auf im ersten Johannesbrief. Kapitel 2, die Verse 18 bis 28 möchte ich am Stück lesen, auch wenn ich jetzt nicht im Einzelnen die Verse auslegen werde, sondern euch in diesen Abschnitt mit hineinnehmen, einen Überblick und vorstellen, um was es in diesem Abschnitt geht. Wenn ihr dann Interesse habt, die einzelnen Verse ausgelegt zu bekommen im Detail, dann lade ich euch ein. Auf der Kreuzlichtseite in den nächsten Sonntagen werden dann die Auslegungen folgen. Von daher denke ich, nehme euch mit hinein in die Verse und lese mit euch erst den Johannesbrief, Kapitel 2, die Verse 18 bis 28. Kinder, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daher wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Von uns sind sie ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, würden sie wohl bei uns geblieben sein. Aber sie blieben nicht, damit sie offenbar würden, dass sie alle nicht von uns sind. Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und habt alles das Wissen. Ich habe euch nicht geschrieben, weil ihr die Wahrheit nicht kennt, sondern weil ihr sie kennt und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit ist. Wer ist der Lügner, wenn nicht der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Der ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Ihr, was ihr von Anfang an gehört habt, bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Und dies ist die Verheißung, die er uns verheißen, das ewige Leben. Dies habe ich euch im Blick auf die geschrieben, die euch verführen. Und ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibe in euch. Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehre, sondern wie seine Salbung euch über alles belehrt, so ist es auch wahr und keine Lüge. Und wie sie euch belehrt, so bleibt in ihm. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er offenbar werden wird, Freimütigkeit haben und nicht vor ihm beschämt werden bei seiner Ankunft. Ich möchte beten. Jesus, es ist dein Wort, hast du uns überliefert. Wir haben es heute hier in unserer Sprache übersetzt, wir können es lesen, das sind Buchstaben, das sind Sätze. Herr, aber ich weiß, Herr, wenn nicht dein Geist uns eben das lehrt, wenn du selbst uns nicht die Wahrheit lehrst, dann bleibt es eben bei Sätzen und Worten und irgendwelchen Aussagen, Namen. So bitte ich dich, Herr, um deine Gnade, um deine Weisheit, es nicht nur auszulegen, sondern dass du durch deinen Geist die Wahrheit in den Herzen bestätigst. Denn wir sind und werden von dir gelehrt, Herr. Und die Wahrheit wird uns frei machen. Die Wahrheit wird durch deinen Geist in unseren Herzen einen Widerhall finden und Zeugnis bekommen. Und Herr, da bitte ich dich, Herr, dass auch an diesem Morgen, Herr, dass dieses Wunder geschehen. Herr, rede durch deinen Geist, durch dein Wort zu uns. Jesus, in deinem Namen will ich's bitten. Amen. Dieser Brief, ein wunderbarer, ein herrlicher Brief, aber genauso ein intensiver, ein herausfordernder Brief. Warum? Weil das Anliegen dieses Briefes, der Grund, warum Johannes diesen Brief geschrieben hat, darum herrlich ist, weil dieser Brief uns Gewissheit des ewigen Lebens geben soll. Das ist der Grund, warum er es geschrieben hat. In den ersten Versen, ich glaube, darüber habe ich tatsächlich sogar hier auch schon mal gepredigt, sagt er, Kapitel 1, Vers 4, und dies schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Das ist Grund, vollkommene Freude. Durch den Inhalt, durchs Verständnis dessen, was er uns hier aufschreibt, soll vollkommene Freude sein. Und am Ende des Briefes macht er deutlich, was ist der Inhalt, um was geht's. In Kapitel 5, Vers 13 heißt, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Also darum geht es. In der Gewissheit, dass wir in Jesus Christus ewiges Leben haben, dass wir Kinder Gottes sind, soll unsere Freude vollkommen werden. Das ist das Anliegen. Wie macht er das? Johannes schreibt und macht in gewisser Weise mehrere Tests. Ich habe 10 in diesem Brief ausgemacht. 10 Tests, die dazu beitragen sollen, dass die Kinder Gottes diese Gewissheit bekommen, in dieser Gewissheit fest werden und eben die Zweifel ablegen und somit zu einer Freude gelangen. Das ist das Anliegen. Also das ist positiv angelegt. Aber wie wird das gemacht? Indem Johannes eben diese Tests schreibt und aufzeigt, was macht ein Kind Gottes aus? Was sind die Kennzeichen eines Kindes Gottes? Welche Merkmale werden wir bei denen finden, die von Gott geboren sind, die den Geist Gottes empfangen haben? Die Verse 18 bis 28, die ich gerade vorgelesen habe, das ist schon der vierte Test. Davor, die Verse behandeln schon 3 andere Tests, die aufzeigen, wer Kinder Gottes sind und diese Gewissheit zu fördern. Welche 3 andere Tests waren das? Der erste Test, das ist ab Kapitel 1, ab Vers 5 bis Kapitel 2, Vers 2. Dieser erste Test ist ein Sündentest. Und in diesem Test geht es darum, dass aufzuzeigen, dass ein Kind Gottes, oder der ist ein Kind Gottes, der seine Sündhaftigkeit erkennt, der seine Sündhaftigkeit bekennt und der Jesus Christus als seinen Erlöser und den Fürsprecher, den Beistand bei dem Vater erkennt. Also es ist ein Erkenntnistest und das Wichtigste ist die Erkenntnis der eigenen Sündhaftigkeit, der Verlorenheit. Dass man vom Herzen Gott zustimmt und sagt, Gott, du hast recht, das Bekennen. Hier geht es nicht einfach nur ein Bekenntnis auszusprechen, sondern Gott zuzustimmen. Innerlich, im Geist zu sagen, Gott, du hast recht, ich bin ein Sünder und ich brauche Erlösung. Und nicht nur das Wissen um die Erlösung, sondern die Erkenntnis, dass sie in Jesus Christus eingegeben ist. Das ist der erste Test. Wer sagen kann, ja, genau das, ich habe erkannt, und ich bekenne und ich brauche Jesus, hat den ersten Test schon mal bestanden, dass ein Kind Gottes ist. So, der erste Test, ein Sündentest, ist nicht der Test, dass man keine Sünden hat, sondern dass man gerade die Sünden erkennt und somit seine Erlösungsbedürftigkeit. Das ist der erste Test. Der zweite Test ist ein Gehorsamstest. Und der beginnt ab Kapitel 2, ab Vers 3, in unserem Text, also in dem Brief. Und da geht es um den Gehorsamstest. Und er zeigt auf, dass wer ist ein Kind Gottes? Der Jesus Christus als seinen Erlöser erkennt. Aber woher weiß man, dass einer wirklich Jesus erkannt hat? Nicht nur in dem Bekenntnis, nicht nur im Aussprechen seines Namens, sondern woher weiß ich, dass ich wirklich Jesus Christus erkannt habe? Und Johannes sagt, das ist der, der ihm gehorcht, der ihm folgt, der ihm nachfolgt. Das ist ein Gehorsamstest. Wenn du behauptest, Jesus zu kennen, aber nicht seine Gebote hältst, nicht das in dem bleibst, was er sagt, nicht in dem bleibst, was oder das tust, was er tut, dann ist es nur ein Lippenbekenntnis. Es ist ein Gehorsamstest. Und das zeigt die Schrift ab nächsten Test. Und was hat Jesus geboten? Was wird da getestet? Was hat Jesus gesagt? Liebt einander. So, wer seinen Bruder hasst, der ist nicht in der Wahrheit, der folgt mir nicht. Wer nicht die liebt, die ich liebe, gehört mir nicht. So, der Test ist ein Gehorsamstest und der Gehorsam wird an dem einem Gebot, das von Anfang an gegeben worden war, liebt einander, das Gebot, das Jesus Johannes 13 zum Beispiel gegeben hat, deutlich. Also, der erste Test ist ein Sündentest, der zweite Test ist ein Gehorsamstest. Und der dritte Test, der ist die Verse vor unserem, vor allem dann Kapitel 2, Verse 15 und 17, das ist ein Liebestest. Und es klingt ein bisschen komisch, aber Kinder Gottes erkennt man nicht nur daran, was sie lieben oder wen sie lieben, sondern genauso auch was oder wen sie nicht lieben. Und das sind die Verse, das ist der dritte Test, den im ersten Johannesbrief wir finden. Kinder Gottes lieben nicht die Welt und auch nicht das, was in ihr ist. So, sie lieben den Herrn, sie lieben Jesus Christus, sie lieben Gott, sie lieben die Wahrheit, sie lieben nicht die gottfeindliche und christusfeindliche Welt. Das widerspiegelt Kinder Gottes nicht. Und die Schrift, Johannes zeigt auf, was bedeutet das? Was ist diese Welt und was ist in dieser Welt? Was bedeutet die Welt nicht lieben? Welche Welt ist damit nicht gemeint? Auch das bedarf Zeit, es nochmal auszulegen. Könnt ihr gerne nachhören, wenn euch das interessiert und ihr da ein bisschen tiefer hineingehen wollt, kann man auf der Kreuzlichtseite gerne in der Mediathek nachhören. Aber nur als Kontext, als Vorbereitung, damit ich mit euch diese Verse jetzt auslegen kann. Also ein Kind Gottes erkennt seine Sünde, bekennt seine Sünde, erkennt Christus. Ein Kind Gottes erkennt Christus und folgt ihm nach und hält das, was er sagt. Er sagt, liebt einander. Das ist, aber ein Kind Gottes liebt nicht nur die Seinen, er liebt nicht nur die Geschwister, er liebt aber auch nicht die Welt und er liebt nicht das, was in der Welt ist. Das charakterisiert Kinder Gottes. Und in dieser Weise, wenn man das durchliest und das ein Widerhall in unserem Herzen findet, soll das dazu beitragen, dass wir die Gewissheit haben, ja, wir gehören zu Christus, wir sind Kinder Gottes. Der vierte Test soll auch das bestätigen, dass wir Kinder Gottes sind, aber nicht nur uns die Gewissheit geben, sondern auch und das offenbaren, sondern auch offenbaren, wer kein Kind Gottes ist. Wer nicht zu diesen Kindern Gottes gehört. Und da sind die Verse, die ich gerade mit euch gelesen habe. Das ist der vierte Test, der das offenbaren soll. Wer ist ein Kind Gottes und wer ist kein Kind Gottes? Um was geht es? Was wird hier getestet? Was ist der Gegenstand der Prüfung in diesen Versen? Ich gehe davon aus, dass die Aufmerksamkeit beim Vorlesen diesen Tests sofort auf einem bestimmten Punkt war. Und zwar bei dem Antichrist. Oder? So, wenn man das liest, natürlich, okay, dann heißt es, die Kinder, letzte Stunde, wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, zack. Und hat jeder von euch schon mal diesen Namen Antichrist gehört? Wer hat zum ersten Mal von dem Antichristen gehört? Ich vermute keiner, oder? Ob Gläubige, nicht Gläubige, also alle, wenn man Antichrist sagt, ist das irgendwie bekannt. Allein dieser Name ist bekannt. Ich weiß nicht, was in dir auslöst, welches Verständnis du darüber hast, was du damit verbindest, was du darüber gehört hast, was du darüber gelesen hast, was deine persönliche Meinung dazu ist. Keine Ahnung, was es in dir auslöst, die Neugier zu verstehen, was es hier geht. Aber schon mal von weg, in diesem Text geht es nicht um den Antichristen. Darum habe ich bewusst Vers 18 bis 28 vorgelesen. In diesem Test geht es nicht um Folgendes. Johannes schreibt nicht im Brief und sagt, ich möchte, dass ihr Gewissheit habt. Ich möchte, dass ihr völlige Freude habt. Und dann schreibt er, okay, er kennt die Sünde und so weiter, geht durch diese Tests, durch diese Punkte durch. Und dann kommt er an den Punkt und sagt, ach übrigens, mir fällt noch was ein. Ich würde gerne euch was über den Antichristen sagen. Ich schreibe euch nochmal über irgendeine gruselige, teuflische Person, die in der Zukunft irgendwann auftaucht und wie viele Theologen und Ausleger, mit der die Gemeinde aber eigentlich nichts zu tun haben wird, weil sie ja nicht mehr da sein wird, wenn diese böse Person kommt, wenn dieser teuflische, der Bösewicht dann kommt. Und dann schreibt er etwas über etwas, was in der Zukunft liegt, was mit der Gemeinde nichts zu tun hat, nennt einen Namen und dann geht er wieder weiter zu anderen Dingen. Das ist es nicht. Johannes hat nicht hier einen Exkurs oder zwischendurch etwas von der Zukunft geschrieben, sondern er schreibt über die Zeit und über das, was er damals mit der Gemeinde erlebt und sie auch da ausrichtet und sie auch stärken möchte und sie zeigen möchte, wer ist ein Kind Gottes, wer ist kein Kind Gottes. Und in diesem Kontext erwähnt er diesen Namen Antichrist und schreibt übrigens, es ist nicht nur einer, sondern viele. So, und das schon damals, sagt er. Und die Spannende fragt, warum? Warum redet er da davon? Liebe Geschwister, an diesem Punkt sehr, sehr wichtig. Zum ersten Mal in der Schrift taucht überhaupt dieser Name auf. Ich rede jetzt bewusst von Namen, von der Bezeichnung. Wir finden in der Schrift vorher nirgendwo diese Bezeichnung Antichrist. Weder in den Evangelien bei Jesus, auch nicht in dem Buch Daniel, wo überall dieser Antichrist gesehen wird und da ausgearbeitet. Wir finden das übrigens auch nur noch in dem nächsten Brief von Johannes, im zweiten Johannesbrief erwähnt, und das war's. Das heißt, es gibt zwei Erwähnungen dieses Namens Antichrist, und zwar im ersten Johannesbrief, habe ich euch gerade vorgelesen, und im zweiten Johannesbrief, werden wir nachher nochmal kurz lesen, und das war's. Weder noch in den anderen Briefen von Paulus, noch in der Offenbarung findet sich dieser Name, und ich rede jetzt bewusst vom Namen. Ich rede nicht vom Konzept, ich rede nicht von dem Wesen, ich rede nicht von der Wirkung, ich rede von dem Namen. Aber interessanterweise ist dieser Name omnipräsent. Und meine Beobachtung ist, dass mehr Menschen auf die Antichristen warten als auf den Christus. Also der muss wird kommen und. Natürlich nicht positiv, sondern negativ, in Furcht und Erwartung oder in Angst und hoffentlich. Noch nebenbei glaube ich, dass die meisten Christen aus diesem Grund glauben, dass sie vorentrückt werden, weil es in der Schrift steht, sondern weil sie einfach Angst haben, dabei zu sein. Also ist das mehr eine persönliche Hoffnung als eine biblische Tatsache. Warum sage ich euch das? In diesem Text oder in diesem Abschnitt, wenn Johannes diesen Namen nennt, geht es nicht um apokalyptische Endzeitszenarien. Er redet jetzt nicht von Dingen, die dann passieren werden in bestimmten Zeiträumen und was dann nicht alles sein wird. Er spricht in einem Kontext über die Gewissheit, ich bin ein Kind Gottes, oder über die Überführung, ob jemand kein Kind Gottes ist. Und da taucht der Name Antichrist. Also anstelle von oder gegen Christus. Es ist erst einmal, wir müssen schauen, oder ich hoffe, dass wir nicht durch unsere Prägung und durch das Lesen zahlreicher Bücher oder Predigten, dass wir dann in die da was hineinlegen, was da gar nicht steht. Und damit etwas hier erwarten, verstehen wollen, was uns gar nicht gesagt wird. Im Gegenteil, wenn hier zum ersten Mal dieser Name auftaucht, diese Bezeichnung Antichrist, dann ist das wahrscheinlich schon eine wichtige Schlüsselstelle, um zu begreifen, um was geht's da? Also wie verwendet die Schrift diesen Namen, oder? Dann ist der Kontext und der Zusammenhang das Maßgeben doch, um das zu verstehen. Geht ihr mit mir mit? Ob ihr meine Auslegung teilt oder nicht, das ist nicht Entscheidende. Das Entscheidende, ob wir sagen, wir lieben die Schrift, wir glauben an die Schrift und die Schrift sagt uns, um was es geht. Und von daher müssen wir auch dieses Verständnis von dieser einen, und das ist ja nicht nur eine, es sind ja auch mehrere Personen, hier deuten. Also ist der Kontext an diesem Punkt entscheidend. Dieser Name Antichrist und viele Antichristen, die schon da sind, taucht in dem Kontext von eben diesem vierten Test. Um was geht's da? Was ist der Kontext? Was ist der Abschnitt? Was ist das Thema? Was will er erklären und warum verwendet er diesen Namen in diesem Zusammenhang? Mein Rat ist wie immer, öfters lesen. Wenn man den Abschnitt mehrmals liest, dann passiert etwas. Man wird merken, dass bestimmte Dinge sich wiederholen. Und wenn etwas wiederholt, wisst ihr mittlerweile, dann kann es sein, dass wir einen Hinweis bekommen, um was es eigentlich geht. Was wiederholt sich immer und immer wieder diesem Abschnitt? Ich habe versucht, vorher beim Vorlesen des Textes es zu betonen. Das, was sich immer und immer wiederholt, ist, wird einmal negativ ausgedrückt und dann positiv ausgedrückt. Und darum geht's in diesem Abschnitt. Und was wird negativ ausgedrückt und was wird positiv ausgedrückt? Das Bleiben. Dieser Test ist ein Bleibetest. Klingt komisch, wir können auch Ausharrentest nennen. Oder ein Festhalten oder ein Dranbleiben, Beständigkeitstest. Ich nenne ihn sogar ein Langzeittest. Ja. Hier geht es um eine Prüfung. Hier geht es um das Bleiben. Schaut mal negativ Vers 19, wie Johannes das negativ ausdrückt, das Bleiben. Er spricht von diesen Antichristen, von vielen, und sagt, von uns sind sie ausgegangen, aber sie waren nicht von uns, denn wenn sie von uns gewesen wären, würden sie wohl bei uns geblieben sein. Aber sie blieben nicht, und jetzt schaut mal, damit sie offenbar würden, dass sie nicht von uns sind, sie alle nicht von uns sind. Woran erkennt man einen Antichrist? Und nicht nur einen, den nächsten und den übernächsten. Woran erkennt man die Antichristen? Und die Schrift sagt, sie bleiben nicht. Sie sind nicht, die Haare nicht aus, sind nicht beständig, sie halten nicht fest. Sie bleiben nicht, Johannes, sie bleiben nicht bei uns, sondern sie sind nicht geblieben. Und darum ist es wichtig, weil darin erkennt man sie. Interessant, gell? Man erkennt, ob jemand ein Antichrist ist oder nicht. Woran? Nicht, wenn jemand kommt und sagt, ich bin Gott. Nicht, wenn jemand sagt, ich bin der Christus. Darin erkennt man natürlich sehr schnell. Es ist viel subtiler. Es ist viel einfacher. Oder, ob einfach weiß nicht, aber unspektakulärer. Es sind die, die nicht bleiben. Es sind die, die nicht bleiben. Positiv wird das aber ausgedrückt. Schaut mal ab Vers 24. Was ihr von Anfang an gehört habt, bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Dann schaut mal Vers 27. Und ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibe in euch. Schaut mal am Ende vom Vers 27. Und was sie euch belehrt, nämlich die Salbung, so bleibt in ihm. Also in dieser Belehrung, in der Salbung. Und Vers 28. Und nun, Kinder, bleibt in ihm. Wenn er die Kinder anspricht, die Kinder Gottes, was ist das Kennzeichen der Kinder Gottes? Sie bleiben im Gegensatz zu den Antichristen, sie bleiben nicht. Das ist das Thema. Das ist der Kontext. Von daher wird auch der Name definiert. Und aus diesem Grund wird auch übrigens dieser Name so dann genannt. Aus diesem Grund bezeichnet Johannes explizit die als Antichristen, denn das hat was mit Nichtbleiben zu tun. Das hat was mit Nichtbleiben zu tun. Also der Test ist ein Bleibetest, ein Bewahrungstest, ein Aushaltetest, ein Standhaftbleiben, Festhalten, wie auch immer wir das definieren, denn die Bibel verwendet all diese Begriffe synonym und immer redet sie vom Ausharren, vom Dranbleiben, vom Festhalten, vom Bleiben, nicht zurückweichen, nicht weggehen, bleiben. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Test. Und das ist hier, an dieser Stelle kommt Johannes, nachdem er alle anderen vorbereitet hat, sagt er, woran erkennt man die? Und er sagt, schaut mal, sie bleiben nicht, ihr bleibt. Das ist der Unterschied. Liebe Geschwister, ich möchte euch kurz zeigen, in was bleiben, wenn das der Test ist, oder? Dann ist doch entscheidend, dass ich weiß, in was bleiben. Wo bleiben? Ich möchte euch zeigen, was es nicht bedeutet und versucht vor der Schrift aufzuzeichnen, was es bedeutet. Das ist entscheidend. Wenn das getestet wird, muss ich doch wissen, in was bleiben, oder? Ich, von meiner Prägung, von dem, woher ich komme, geistlich gesehen, aber auch mit dem, was ich immer wieder erlebe und mit Geschwistern in der Seelsorge erfahre, wird dieser Text übrigens nicht nur missbraucht, um irgendwelche Lehren über den Antichristen aufzustellen und somit genauso Furcht und Menschen einzujagen, keine Ahnung. Da wird dieser Text genauso missbraucht, aus dem Kontext gerissen und den Namen Antichrist genommen, überall in die Bibel hineingesetzt und sagt, das ist der Antichrist, das ist der Antichrist, das ist der Antichrist. Aber der Kontext wird nicht behandelt, wird nicht erklärt, warum Johannes ihn überhaupt so nennt und an welcher Stelle. Es wird aber genauso geistlichen Missbrauch betrieben mit diesen Versen, gerade in Gemeinden und die sektierische Strukturen haben, wenn nicht sogar Sekten sind, Organisationen, Institutionen, die zum Beispiel Angst am Gemeindeschwund haben. Sie nicht wollen, dass die Schäfchen gehen, weil aus welchen Gründen auch immer, ob jetzt finanziell oder Größe oder Manpower, was auch immer, man einfach Leute verliert. Also werden diese Verse genommen und sagt, wenn du gehst, dann bist du abgefallen. Denn es steht doch geschrieben, wärt ihr bei uns geblieben, dann werdet ihr uns, aber es ist offenbar, dass ihr nicht echt seid, dass ihr ungläubig seid, dass ihr in die Welt geht. Warum? Ihr seid bei uns nicht geblieben. Und das wird immer und immer als wirklich Machtmissbrauch, Werkzeug genommen. Die Schrift wird genommen und Kindern Gottes, die nicht jetzt in die Welt gehen und sich der Sünde ausliefern, die nicht in die Welt gehen und wirklich mit dem Glauben nichts zu tun haben wollen, sondern die zum Beispiel eine Ortsgemeinde verlassen, die Kirche verlassen, die eine Institution oder eine Mission verlassen und sagen, Aus welchem Grund auch immer. Das kann ein normaler Grund wie Umzug sein, wie Familienveränderung, wie aber auch zu sagen, hier ist keine geistliche Heimat für mich. Ich werde hier geistlich nicht ernährt und gestärkt und ausgerichtet. Dass diese Verse missbraucht werden in dem Zusammenhang, dass man sagt, dann fällst du ab, dann gehst du verloren, dann gehörst du nicht dazu, dann bist du jetzt offenbar. Und der Gemeinde wird gesagt, schaut mal, die sind gegangen, es ist offenbar, die gehören nicht Christus. So kann man nicht sagen, weil dann muss man übrigens konsequent sein, denn der Text redet von wem? Wer ist gegangen? Wer ist nicht geblieben? Die Antichristen. Die sind nicht geblieben, denn sie waren nicht von uns. Es geht um den Antichrist. Das ist jeder, der dann eine Ortsgemeinde verlässt, ist ein Antichrist. Schwierig, oder? So muss man konsequent sein, wenn man sowas behauptet. Ich möchte sagen, hier geht's nicht darum. Hier geht's nicht, ob man eine Ortsgemeinde verlässt. Aus welchem Grund auch immer. Das ist damit nicht gemeint. Die sind nicht von uns. Das ist nicht der Zusammenhang. Wo bleiben? Was wird geprüft? Wo soll man bleiben? In was muss man bleiben? Oder woran erkennt man Kinder Gottes? Wo bleiben sie? In was bleiben sie? Wo gehen sie nicht? Nicht von einer Ortsgemeinde. Nicht von einer Institution. Lest mir mit mir nochmal Vers 24. Wie gut, dass das Wort Gottes uns selbst klar sagt, was das ist. Schaut mal nochmal Vers 24. Ist für mich der Schlüsselvers in dem Ganzen. Was ihr von Anfang an gehört habt, bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Liebe Geschwister, in was bleiben? Wo haben sich die vielen Antichristen entfernt? Wo sind sie nicht geblieben? Von wo sind sie ausgegangen? Wo sind sie weggegangen? Worin zeigt sich ein Kind Gottes? Wo bleibt es? In dem, was von Anfang an verkündigt worden war. Nämlich in dem Vater und in dem Sohn. Wenn ihr das, was von Anfang an als Evangelium verkündigt worden ist, wenn ihr von das, was von Anfang an als Grundlage unserer Rettung und gepredigt worden ist, als Zeugnis weitergegeben worden, wenn ihr es verlässt und darüber hinausgeht oder zurückweicht, dann habt ihr weder den Vater noch den Sohn. Und denken wir weiter, wenn man den Sohn nicht hat und den Vater nicht hat, was hat man definitiv nicht? Nichts. Kein ewiges Leben. Hat man aber kein ewiges Leben, was man hat, hat man auch nicht. Keine völlige Freude. Kein Frieden. Wer das verlässt, was als Grundlage unserer Errettung von den Aposteln von Anfang an gepredigt worden war, in der ganzen Welt, wer das verlässt, wer nicht in dem bleibt, darüber hinausgeht, sagt die Schrift, der ist ein Antichrist. Versteht ihr? Wir müssen keine teuflische, dämonische, das ist sowieso, aber wir brauchen keine Person mit keine Ahnung welcher Brutalität und wir haben Bösewicht und was wird nicht alles erwartet, wer das alles sein wird. Das wird nicht alles spekuliert, was diese böse Person ist. Die Schrift sagt es ganz einfach. Johannes sagt, wenn jemand nicht bei Christus bleibt, nämlich so, wie er von Anfang an verkündigt worden ist. Er ist nämlich dann was? Gegen Christus. Er ist nicht nur gegen Christus, er ist sogar anstelle von Christus. Denn wenn einer weitergeht und zu diesem Evangelium etwas hinzufügt, dann predigt er einen anderen Christus, ein anderes Evangelium. Und dann sagt Johannes, das ist ein Antichrist. Versteht ihr, das ist nicht so, wenn ich das sage, hoffe ich versteht, was ich meine, nicht so spektakulär, wie man das erwartet. Oder was alles in Romanen und in welchen Reihen und Verfilmungen über den Bösewicht alles dargestellt wird und was er alles sein ist und sein wird. Es ist jeder, und zwar schon zur Zeit des Johannes. der das Evangelium, das die Apostel von Anfang an verkündigt haben, sie sind nicht in diesem geblieben, haben es verlassen, haben es verdreht. Da kämpft Johannes. Dagegen kämpft er schon damals gegen die Gnostiker zum Beispiel. Die behaupteten, Jesus Christus ist zwar unser Erlöser, aber er war nie wirklich im Fleisch auf der Erde. Er war nur im Geist, es war nur ein Scheinleib. Oder sagten sie, Jesus hat nur einen Mann von Nazareth genommen, einen sogenannten Jesus, und der Geist kam in ihm. Und kurz bevor er starb, verließ der Geist Christi und da starb der Mann von Nazareth, nicht Jesus. Auch diese Lehre wurde zur damaligen Zeit verbreitet. Versteht ihr? Sie predigten einen Christus, einen Erlöser, aber sie predigten einen anderen Christus. Wisst ihr, wie Johannes da nennt? Antichristen. So nennt er sie damals schon. Darum sagt er, sind schon viele, weil es gab viele verschiedene Lehren von Jesus. Viele verschiedene Lehren vom Evangelium. Und sie waren verdreht, verwässert, entstellt, Dinge wurden hinzugefügt, Dinge wurden weggetan. Und Johannes sagt, nein, das, wenn das jemand macht, er verlässt das. Geht mit mir ins erste Kapitel und schaut nur die ersten Zeilen von diesem Brief. Wie beginnt dieser Brief? Wie beginnt Johannes? Und ich hoffe, das wird klar, was er damit jetzt meint. Kapitel 1, Vers 1 sagt er, was von Anfang an war, was wir gesehen, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben, vom Wort des Lebens. Seht ihr das? Was von Anfang an war. Und dann sagt Johannes, was wir, nämlich wer? Die Apostel. Wir haben es gesehen, wir haben es betastet. Und das Wort des Lebens. Jeder von euch weiß, von was hier die Rede ist. Und das Wort wurde Fleisch. Von was Johannes beginnt und sagt, wir haben es von Anfang an das gesehen. Wir sind Zeugen davon. Dieses Wort wurde uns gegeben. Lest mit mir Vers 2. Und das Leben ist offenbart worden. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns offenbart worden ist. Wem nämlich? Den Aposteln. Dann gehen wir weiter. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Das wurde von Anfang an gepredigt. Die Apostel haben Jesus kennengelernt. Jesus hat ihnen dieses Leben offenbart, hat dieses Leben bezeugt und verkündigt. Und der Auftrag der Apostel war es, hinzugehen und allen dieses Evangelium von Jesus Christus zu predigen. Und wenn er sagt, geht mit mir jetzt in Kapitel 2 wieder, Vers 19. Wenn er sagt, von uns sind sie ausgegangen, aber sie waren nicht von uns, denn wenn sie von uns gewesen wären, würden sie wohl bei uns geblieben sein. Von wem redet er von uns? Was meint er von uns? Von uns sind sie ausgegangen. Er redet nicht von irgendeiner Ortsgemeinde, von den Aposteln. Sie sind, übrigens, sie sind nicht irgendwelche Politiker. Das ist nicht irgendein Machthaber. Er sagt, sie kommen von uns. Von was? Von denen, die dieses Zeugnis erstmal bekannt haben, die sich dazu gestellt haben, die sich auf die Verkündigung und der Apostel hin sich dem angeschlossen haben, die diese Grundlage angenommen haben, zumindest äußerlich. Und er sagt, sie waren am Anfang bei uns, aber sie sind nicht geblieben. Sie sind, nachdem sie das gehört haben, nachdem sie das scheinbar angenommen haben, sind sie nicht in dem, was von Anfang an gepredigt worden war, geblieben, sondern haben sich weiteren Dingen zugewandt. Haben da was gehört, da was übernommen, da was integriert, da was Philosophisches aufgeschnappt, da was menschliche Weisheit, da irdische Weisheit, da irgendeine Religion integriert, da. Und Johannes sagt, die sind nicht von uns, denn sie sind nicht in dem geblieben, was von Anfang an als Evangelium ist, gepredigt und verkündigt worden war. Dieses Bleiben, liebe Geschwister, dieses Bleiben ist nicht Bleiben in einer Ortsgemeinde oder einer Kirche. Dieses Bleiben ist in Christus, das heißt in der Genügsamkeit seiner Erlösung. Man kann in einer Kirche bleiben, man kann in einer Ortsgemeinde bleiben, aber schon längst gegangen sein. Nämlich wenn man das Evangelium von Jesus Christus aufgibt, wenn man es verlässt. Wenn man bei dem Anfängen nicht bleibt, dann gehört man genauso zu denen dazu und die Bibel sagt, es ist ein Antichrist, denn das ist nämlich ein Test. Bleibt jemand in dem, was die Apostel als Evangelium gelehrt haben oder nicht? Das ist der Test. Das ist auch was, woran man prüfen kann. Oder sind sie darüber hinausgegangen? Geht mit mir in den 2. Johannesbrief. Es gibt keine Kapitel. Werde ich wahrscheinlich als nächstes predigen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich da schneller durchkomme, ist größer. Aber schaut mal, lasst mich, weil das nur, die ersten 11 Verse nur mal lesen. Das ist fast der ganze Brief. Der ganze Brief hat diese Thematik. Schaut mal, er schreibt nochmal. Es ist ihm wichtig. Es ist noch nicht vorbei. Er schreibt ab Vers 1. Der Älteste der auserwählten Herrin und ihren Kindern. Das ist eine Umschreibung für die Gemeinde, nur nebenbei. Die ich liebe in der Wahrheit. Und nicht ich allein, sondern auch alle, die in der Wahrheit, auch alle, die die Wahrheit erkannt haben. Um der Wahrheit willen, die in uns bleibt. Er redet von der Gemeinde und er bezeichnet sie. Sie kennt die Wahrheit und sie bleibt in der Wahrheit und er liebt sie deswegen. Warum? Sie bleiben in der Wahrheit. Jetzt schreibt er ab Vers 4. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich von deinen Kindern einige gefunden habe, die in der Wahrheit wandeln. Oh, nicht alle. Er schreibt, ich habe mich wirklich gefreut zu sehen, dass einige wirklich in der Wahrheit bleiben und so auch leben in dieser Wahrheit. Aber er sagt, einige, das sind nicht alle. Warum? Er schreibt weiter, er sagt, Vers 5, und nun bitte ich dich, Herrin, nicht als schreibe ich dir ein neues, sondern das, was welches von Anfang an gehabt haben, dass ihr einander lieben. Dass wir einander lieben. Das ist, was von Anfang an Jesus gepredigt hat. Viele wandeln so nicht. Sie lieben nicht mehr einander. Die Lieblosigkeit ist da. Verachtung, Verwerfung, Verleumdung. Er sagt, oh, aber ich habe einige gefunden, die leben in dieser Wahrheit. Die erweisen sich als echt. Sie glauben Jesus. Und er hat gesagt, liebt einander und sie tun's. Und das habt ihr doch von Anfang an gehört. Oh, dann gehört ihr dazu. Ich habe einige gefunden, aber nicht alle. Und jetzt schaut mal Vers 6. Und dies ist die Liebe, dass wir nach seinen Geboten wandeln. Dies ist das Gebot, wie ihr es von Anfang an gehört habt, dass ihr darin wandeln sollt. Denn viele Verführer sind in die Welt hinausgegangen, die nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennen. Dies ist der Verführer und der Antichrist, die Jesus Christus leugnen. Die nicht glauben, dass Jesus im Fleisch gekommen ist. Was das bedeutet, muss man auslegen. An dieser Stelle lasse ich das erstmal mal beiseite. Das ist sehr wichtig, das Verstehen, was bedeutet im Fleisch gekommen. Übrigens, das bedeutet nicht die Leugnung, dass Jesus Mensch geworden ist. Das ist weit mehr. Jemand kann sagen, Jesus ist wirklich Mensch geworden. Aber leugnen, warum er in Fleisch kommen musste. Warum musste Jesus in Fleisch auf diese Erde kommen? Um in allem versucht zu werden, wie du und ich, um das Fleisch der Sünde zu überwinden und somit deine und meine Gerechtigkeit zu schaffen, oder? In allem versucht, doch ohne Sünde, im Fleisch, um dann ein Stellvertreter für dich und für mich zu werden. Wenn jemand behauptet, erstens, dass Jesus das nicht durchgemacht hat, ist ein Antichrist. Wenn jemand behauptet, dass Jesus nicht dieses Werk vollbracht hat, ist ein Antichrist. Wenn jemand behauptet, dass du diese Dinge alle durchmachen musst, die Jesus für dich getan hat, ist ein Antichrist. Bis dahin Fegefeuertheorie. Antichrist. Alle, die das leugnen, nämlich das Werk Jesu im Fleisch, sind über die Wahrheit hinausgegangen. Und darum lehrt er und sagt, schaut mal Vers 8. Seht auf euch selbst, damit ihr nicht verliert, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangt. Jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, der hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Merkt ihr? Wer ist ein Antichrist? Was macht ein Antichrist aus? Er bleibt nicht in der Lehre von was? Christus. Er bleibt nicht in Christus. Wer darüber hinausgeht, ist ein Antichrist. Wer nicht in dem bleibt, was von Anfang über Jesus Christus gelehrt worden ist. Und übrigens, die muss man nicht nur in einer Kirche suchen. Die findet man überall. Und deswegen heißt es viele. Die findest du da, die findest du da, die findest du da, die findest du überall. Und da brauchst kein Etikett, ob evangelisch, katholisch, freikirchlich, spielt keine Rolle. Jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre bleibt, die durch die Apostel gepredigt worden ist, nämlich über Christus, wer er ist, was er getan hat, für wen er getan hat, der offenbart sich eben als nicht als Kind Gottes. Und die Bibel nennt ihn dann als Antichrist. Liebe Geschwister, das ist der Zusammenhang. In diesem Zusammenhang erwähnt Johannes diesen Namen. Und übrigens danach wird dieser Name so nicht mehr erwähnt. Das bedeutet nicht, dass das Wesen oder die Tatsachen darüber nicht geredet wird. Aber hier geht es hier um Johannes nicht um eine Endzeitfigur. Hier geht es um einen geistlichen Kampf. Hier geht es um Menschen, die nicht nur damals, auch heute, und Zukunft, die wird's geben. Und wisst ihr, warum sie es sogar geben muss? Warum erlaubt Jesus das? Sie müssen offenbar werden. Das ist, was Johannes sagt, damit sie offenbar würden, damit man es erkennen kann, damit man es prüfen kann. Ja, aber da hängt doch auch ein Kreuz. Aber die Namen sagen auch doch den Namen Jesu. Auch sie singen doch auch die Lieder. Auch sie bekennen doch, dass Jesus in die Welt gekommen ist. Sie sagen doch auch der Erlöser. Ja, das sagen sie alle. Auf jeder auf seine Art und Weise. Hört hin, was sie über das Erlösungswerk in Christus Jesus sagen. Braucht es noch einen Mittler? Zusätzlich. Ja oder nein? Wenn jemand aber kommt und sagt, nur als Beispiel, ja, aber wir brauchen die Mutter Gottes. Wir müssen bitten, Mutter Gottes, erlöse uns in der Stunde unserer Not. Bitte für uns. Versteht ihr? Aber da kommt jemand anders und sagt, aber weißt du was, Jesus Christus ist gut, aber wenn du das oder das oder das tust oder das und das nicht lässt, dann gehst du verloren. Versteht ihr? Gehört genauso dazu. Weil jemand lehrt, dass wir aufgrund von Werken unsere Werken gerechtfertigt werden und nicht aufgrund des Werkes von Christus. Das ist genauso antichristlich. Da kann er da hinstellen und sagen, nehmt Jesus in euer Herz auf. Aber die kleinen Kinder und großen Kinder in Furcht und Zittern halten und sagen, weh, du guckst das, weh, du ziehst das an, weh, du machst das. Dann gehst du verloren. Das ist genauso antichristlich. Und die christliche Landschaft ist voll davon. Im Zusammenhang auf dieser Stelle habe ich mich unfreiwilligerweise damit nochmal beschäftigt. Und ganz ehrlich, ich schäme mich, Evangelikaler zu heißen. Dass ich all diese Titel gern ablegen würde. Wisst ihr warum? Weil alle Nase lang jemand sich zum Beispiel so nennt und aber Dinge behauptet, Dinge tut, für die der Name Christus verlästert wird. Und zwar in der ganzen Welt. Es ist furchtbar, was alles im Namen Jesu gesagt, getan und gemacht wird. Und behauptet wird, es ist christlich. Nichts anderes ist, nur Befriedigung des Fleisches, ob Hochmut oder geistlich, spielt keine Rolle. Aber hat nichts mit dem Evangelium zu tun, das von Anfang an gepredigt worden ist. Das Gute aber, das Herrliche, die wahren Kinder Gottes werden sich offenbaren. Johannes sagt, geht mal mit zurück zum Johannes, ersten Johannesbrief. Liebe Geschwister, darf ich noch ungefähr 15 Minuten machen? Ja? Okay. Schaut mal, was Johannes sagt. 1. Johannes, Kapitel 2, er sagt, Vers 20. Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und habt all das Wissen. Ich habe euch nicht geschrieben, weil ihr die Wahrheit nicht kennt, sondern weil ihr sie kennt und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit ist. Was macht ein Kind Gottes aus? Er kennt die Wahrheit. Er kennt das Evangelium. Er kennt Christus. Und er kann unterscheiden und weiß sofort, das ist eine Lüge. Das kann nicht die Wahrheit sein. Denn Wahrheit, die Lüge ist nicht in der Wahrheit. Und woher, und was ist die Wahrheit? Christus. Das ist nicht Christus. Und woher weiß er das? Weil ein XY ein Buch geschrieben hat? Weil ein XY eine Predigt gehalten hat? Weil er irgendein etwas gelesen hat oder gehört hat? Nein. Weil die Salbung, das heißt der Geist Gottes, ihm Zeugnis gibt. Er hat gutes Gewissen. Er hat Freude im Herrn. Er hat Gewissheit, das heißt, und zwar nur in Christus Jesus. Nicht intellektuell Art nur. Nicht einfach nur vom Kopf her. Der Geist Gottes gibt seinem Geist, dass er Kind Gottes heißt. Er sagt aber lieber Vater. Das ist etwas, was darüber hinausgeht. Das heißt, er hört all die Theorien, er hört alle Theologien, er hört all diese Lehren und der Geist wehrt und sagt, nein, das ist nicht die Wahrheit. Und er sagt, ich gehe nicht weiter, ich gehe da nicht hinterher. Ich höre mir das nicht an. Ich nehme das nicht an. Das geht weiter darüber hinaus, was wir in der Schrift haben. Er wird diese Lüge entlarven. Wer aber diese Lüge nicht entlarvt, wer da sagt, das klingt aber auch interessant. Aber ist doch auch Christus. Aber schau mal, singen doch auch Lieder. Aber schau mal, da geschehen doch Zeichen, Wunder. Schau mal, da werden ja Heilungen. Und dann laufen sie hinterher. Und dann sagen, ja, wo liegt das Problem? Wo liegt das Problem? Ich sage euch, wo das Problem liegt. Keine Wiedergeburt. Kein versiegelt mit dem Heiligen Geist. Kein gelehrt durch den Geist. Denn Johannes schreibt, ihr aber, ihr habt die Salbung und alles Wissen. Wenn ich euch predige, wenn jemand die Wahrheit predigt und ihr könnt prüfen, dann ist es nicht wahr, weil ich es predige, sondern ob der Geist in eurem Inneren Zeugnis davon gibt. Ob es Christusgemäß ist oder nicht. Und die Schrift sagt, er wird das den Kindern Gottes bestätigen, dass Jesus der Christus ist. Wer ist der Antichrist, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Was bedeutet das? Jesus der Messias, Jesus der Erlöser, Jesus der Retter der Welt. Und zwar nur er und er allein. Wenn jemand zu diesem Jesus, zu diesem Christus etwas hinzufügt, sagt Paulus nach dem Galaterbrief, er sei verflucht. Denn das ist ein anderes Evangelium. Kinder Gottes können das unterscheiden. Sie laufen nicht jedem Antichristen hinterher. Die laufen nicht jedem Verführer hinterher. Die laufen nicht jeder Lehre hinterher, jedem Wind der Lehre hinterher. Und fragen sich, vielleicht hat er doch recht oder hat er nicht recht. Sie kennen ihren Herrn. Sie kennen ihre Erlösung. Sie mögen nicht viel haben, aber das haben sie. Und das reicht auch. Das reicht vollkommen. Liebe Geschwister, habt ihr schon mal so von Langzeittests gehört? War mal beruflich unterwegs. Früher 6 Jahre gab ich bei einer Firma und bestimmte Dinge mussten dann bestimmte Maschinen eine bestimmte Zeit lang laufen, sonst würden sie nicht ausgeliefert. Ist offensichtlich, wird ein neues Auto auf den Markt gebracht, muss es bestimmte Kilometer absolviert haben, in der Wüste, in Norwegen im Schnee, keine Ahnung, überall unter schwierigsten Umständen, unter den schwierigsten Bedrängnissen muss sich das zeigen, ist es ein gutes Auto oder nicht? Ist es der Marke würdig oder nicht? Und sonst geht's nicht hinaus. Und an solchen Tests merkt man dann, ob das Qualität hat oder nicht, oder? Vor langer Zeit habe ich mal eine Werbung geschaut von einer bekannten Möbelfirma. Ich sage jetzt nicht welchen Namen. Und dann war so ein Roboter, da hat jemand eine Schublade auf und zu, auf und zu, auf und zu, auf und zu. Und dann hieß es, so und so und so viel Wiederholungen und das läuft immer noch ohne Probleme, geschmeidig, wird eingezogen. Guter Test, Stiftung Warentest. Ein anderer Roboter hat den Sessel 30, ich weiß nicht wie 1000 Mal runtergedrückt und er federt immer noch nach und so weiter. Ihr kennt das, ja? Solche Tests, wozu werden sie durchgeführt? Um zu zeigen, es ist qualitativ gut, es ist richtig, es ist echt. Da kommt unsere Marke drauf, das ist, es ist dementsprechend. Was macht ein Test nicht? Während dem Test wird das Produkt nicht besser. Versteht ihr? Es ist nicht so, dass der Test im Test dann auf einmal das Auto entwickelt wird in dem Sinne, dass es dann besser wird. Das Auto fährt in der Wüste und die Hitze kommt und dann strengt sich das Auto an und kämpft sich durch und besteht. Die Reifen erneuern sich, der Motor erneuert sich, die Technik entwickelt sich. Das macht das Auto nicht. Entweder ist es von Anfang an so entwickelt, konstruiert, auf die Räder gestellt. Wenn es nichts taugt, wird es in der Wüste einfach nicht bestehen. Es wird nicht in der Wüste sich selbst verbessern. Das ist ein wichtiges Prinzip. Bedrängnisse, Schwierigkeiten, Testsituationen machen uns nicht zu Christen. Dadurch werden wir nicht wiedergeboren. Dadurch werden wir nicht echter in dem Sinne, dass wir dann von Unglaube zum Glauben kommen. Nein, nein. Bedrängnisse offenbaren, ob wir Kinder Gottes sind. Schwierigkeiten offenbaren, ob wir Kinder Gottes sind. Darum ist es notwendig. Langzeittests sind notwendig. Denn kurzzeitig kann jeder sagen, Herr, Herr. Kurzzeitig kann jeder mitmachen. Kurzzeitig kann jeder begeistert sein. Aber dann kommen Verführungen. Es kommen falsche Christusse. Es kommen falsche Propheten. Es kommen Schwierigkeiten. Es kommen Krankheiten. Es kommen Niederschläge, Schicksalsschläge, all das. Es muss passieren. Es ist notwendig, sagt der Herr. Warum? Weil die Echten offenbar werden. Sie werden immer noch bei mir bleiben. Sie werden sich nicht an mir stoßen. Sie werden sich nicht an mir ärgern. Werden sie weinen? Ja. Wird's wehtun? Ja. Wird's schwierig? Ja. Aber sie werden nicht sagen, ja, das ist mir zu viel. Was ist das für ein Christus? Was ist das für ein Evangelium? Da versprechen sie mir Wohlstand, da versprechen sie mir Heilung, da versprechen sie mir Heil, keine Ahnung. Ein Kind Gottes wird in Christus bleiben. Andersrum, wer bleibt, offenbart, dass er ein Kind Gottes ist, dass er bewahrt wird, dass er die Salbung hat, das heißt den Geist Gottes besitzt. Liebe Geschwister, es ist so wichtig. Johannes schreibt nicht darum, ich zeige euch, wie ihr gerettet werden könnt. Johannes schreibt nicht, ich zeige euch, wie ihr ewiges Leben bekommt. Dazu hat er das Johannes-Evangelium geschrieben. Er schreibt einen Brief und sagt, ich zeige euch, ob ihr Kinder Gottes seid oder nicht. Und dieser vierte Test offenbart, wenn jemand in der Lehre des Christus bleibt, dann sagt die Schrift, der ist ein Kind Gottes. Das ist ein Kennzeichen. Wer aber in der Lehre nicht bleibt und weitergeht, ist kein Kind Gottes. Und die Schrift sagt sogar, er ist ein Gegenchristus. Jesus sagt, entweder seid ihr für mich, oder so zwischendrin, so neutral, gegen mich. Jesus nennt das Anti-mich. Er ist Christus. Anti-Christus. Entweder bist du pro Christus oder bist du Antichristus. Das ist ein Antichrist, einer, der gegen Christus ist. Findest du überall? Keine Schwierigkeit, jemanden zu finden übrigens. Und nebenbei, nicht warten, bis irgendeiner kommt. Schon längst da. Schon längst da. Ich meine, die große Verführung der Gemeinde und der große Coup des Teufels ist, der Gemeinde eine Lüge zu verbreiten, dass dieser Bösewicht noch kommen wird, so dass sie auf etwas ausgerichtet, was in der Zukunft liegt, in der Hoffnung, sie werden es nicht erleben, damit sie das, wenn es passiert und er längst am Wirken ist, nicht erkennen. Das ist einer der größten Coups, die er gelandet hat. Etwas der Gemeinde beizubringen, etwas durch falsche Lehrer, dass dieser Antichristus irgendwo mal da sein wird, aber jetzt noch nicht. Und übrigens, ihm braucht keine Angst vor ihm haben, denn wir sind vorher entrückt. Und so viele Antichristus sind schon in die Welt hinausgegangen. So viele predigen ein anderes Evangelium, predigen einen anderen Christus. Und so viele laufen ihnen hinterher. Wirklich mit sehr traurigen Herzen muss ich dieses Zeugnis geben. Ich bin schon seit einigen Jahren unterwegs, predige, lehre, bin an der Bibelschule, saßen einige Bibelschüler, die da saßen und fasziniert waren, die Bibeln studiert haben, Abschlüsse gemacht haben Und in letzter Zeit, wirklich kann ich nur sagen, ich von einigen von Ihnen höre zum Beispiel, dass Sie dem Evangelium in der Art und Weise, wie wir in der Schrift haben, den Rücken zu kehren und zum Beispiel sich dem Katholizismus zuwenden, konvertieren. Und jetzt lernen, wie man das Ave Maria betet, den katholischen Katechismus. Und ich denke, wie kann das sein? Brüder, die voll Eifer waren, mit denen ich saß, gesprochen haben, die sich bedankt haben. Wie passiert das? Wie kann es sein? Man kann sich für so vieles begeistern. Man kann sich für eine Theologie begeistern. Man kann jahrelang die Bibel lesen und irgendwann mal, ja, mir sagt sie nichts. Dann kommt jemand und erklärt vielleicht die Bibel so, dass es einfach mal interessant wird. Also, so habe ich es noch nie gehört. So habe ich es noch nie gelesen. Und der Intellekt wird gekitzelt. Sagt, ein schöner neuer Zugang. Und man eifert sich und begeistert und liest und versucht so die Bibel zu lesen. Hat noch nichts mit dem Geist Gottes zu tun. Hat was mit unserem Fleisch zu tun, mit unserem Intellekt zu tun. Endlich mal einer, der mir die Bibel erklärt. Aber was es mit ihm macht? Dann kommt einer und sagt, ja, endlich einer, der unsere Tradition über Bord wirft. Hat mir immer gestunken. Und nimmt das aus diesem Grund. Der andere aus noch einem anderen Grund, keine Ahnung. Viele Menschen nähern sich und kommen zum Evangelium, kommen zu der apostolischen Lehre, zu der Schrift und sind erstmal begeistert. Jesus redet von solchen. Bei denen ist der Boden sehr flach. Und er sagt, es fällt auf dem flachen Boden, hat keine Wurzel, sprießt auf und ist voller Begeisterung. Aber die Begeisterung währt wie lang? Bis Versuchungen, bis Prüfungen, bis Schwierigkeiten kommen. Und dann ärgern sie sich und stoßen sich. Und dann ist von dieser Begeisterung nichts mehr zu spüren. Kein Langzeittest. Nicht überstanden. Nicht dran geblieben. Der Preis war zu hoch. Oder eine andere Alternative war interessanter. Die andere Auslegung besser. Da beherrscht jemand ein besseres Hebräisch, ein besseres Griechisch. Oh, das ist eine bessere Gelehrsamkeit, eine bessere Rhetorik und dann ist man schnell da. Liebe Geschwister, ich rede nicht von theoretischen Dingen. Ich kann euch Namen nennen. Es reißt mein Herz. Nicht wegen mir. Nicht, als ob sie mich verlassen haben. Das sei ferne. Weil sie Christus, die Genügsamkeit des Evangeliums verlassen. Weil sie Christus verlassen. Denn auf einmal sagen sie zwar, ja, Christus, aber beginnen Dinge zu lehren und zu sagen, was alles noch notwendig ist. Und ich denke, wie kannst du nur? Nachdem du das geschmeckt hast, nachdem du das gehört hast, dich davon abzuwenden. Jesus redet von solchen, die oberflächlich sind. Ich werde euch zum Schluss ein paar Bibelstellen vorlesen. Ein Brief, der intensiv darüber spricht. Ja, ich will hier, geht mal mit mir kurz in den Hebräerbrief. Lasst mich euch ein, zwei Bibelstellen zeigen, die das belegen. Kapitel 3. Der Schreiber, der Hebräerbriefschreiber, wer auch immer war, ob Paulus oder ein anderer, das ist jetzt für uns nicht entscheidend, warnt genau die Hebräer. Das ist genau der Punkt. Nämlich, die verlassen diese Grundlage. Sie kehren zurück zu den Schattenbildern. Wieder zum Gesetz, zu den Opfern. Und die Genügsamkeit Christi geben sie auf. Dass Jesus ihnen nicht mehr genügt allein. Deswegen sagt, lasst uns anschauen auf den Anfängen des und Vollenden des Glaubens, oder? Christus, das ist eine Botschaft. Schaut auf ihn und blickt nicht zurück, kehrt nicht zurück, verlasst nicht, bleibt, hart aus, kämpft dafür. Warum? Dass das wird zeigen, ob ihr echt seid oder nicht. Das ist die Botschaft. Und dann zeigt er Jesus höher als Engel, Jesus höher als Mose. Und dann sagt er Folgendes, ich lese ab Kapitel 3, ab Vers 5. Und Mose war zwar in seinem ganzen Haus als Diener treu, zum Zeugnis von dem, was verkündigt werden sollte. Mose war treu in dem, was er getan hat. Das Gesetz wurde ihm gegeben. Er hat nach dem Gesetz alles das getan, was er tun musste. Aber er sagt, Er war treu, aber nur zum Zeugnis für den, was kommen sollte. Mose diente nur auf Christus hin. Und dann sagt er Vers 6, jetzt ist wichtig. Christus aber als Sohn über sein Haus. Sein Haus sind wir. Voll gut, oder? Jesus baut nicht das Haus Moses übrigens. Jesus baut sein Haus, sein eigenes. Und sein Haus sind wir. Was meint er mit wir? Übrigens Hebräer auch. Die Gemeinde. Wer gehört alles zu dem Haus Christi? Wer gehört zu seinem Haus? Das ist die spannende Frage. Er gibt uns die Antwort. Lest mal mit mir weiter, Vers 6. Wenn wir die Freimütigkeit und den Ruhm der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Wer gehört zu diesem Haus? Alle die, die was tun? Die standhaft festhalten. Die gehören zum Haus. An was festhalten? An dem Mose zum Beispiel? An dem Gesetz? An was festhalten? Hier steht es. Wenn wir die Freimütigkeit und den Ruhm der Hoffnung bis zum Ende festhalten. Was ist die Freimütigkeit? Was ist die Hoffnung, die wir haben? Christus. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus allein. Wer gehört zu diesem Haus? Wer bis zum Ende an Christus festhält, der gehört dazu. Wer sich von Christus abwendet und sei es, dass sogar zu Mose zurückkehrt, gehört nicht zu diesem Haus. Geht mit mir schnell Kapitel 6. Hebräer Kapitel 6. In diesem Zusammenhang spricht er von solchen, die geschmeckt haben, die das alles geschmeckt haben und doch es verwerfen. Und er sagte, die sind nicht echt. Und übrigens, für die gibt's nicht mehr. Wenn ihnen das nicht genügt, was sie bekommen haben, sie bekommen nicht mehr. Christus wird nicht nochmal kommen, wird sich nicht nochmal beweisen, wird nicht nochmal sie retten. Haben sie das erste verworfen, das war's. Und jetzt redet er in Kapitel 6 und von den Hebräern und ist positiv ihnen gegenüber. Stimmt Vers 9. Wir aber sind, wenn wir auch so reden, nämlich so hart, in Hinblick auf euch, Geliebte, vom Besseren zum Heildienlichen überzeugt. Er sagt, aber ihr gehört nicht zu solchen, die, nein, nein, wir glauben, ihr haltet durch. Ihr seid echt, das ist seine Hoffnung. Und dann schreibt er, ich schaue mal Vers 11. Wir wünschen aber sehr, dass jeder von euch denselben Eifer und die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende beweise, steht bei mir. Steht bei euch auch so? Hier geht's darum, dass wir glauben, ihr seid echt, aber wir hoffen, dass diese Echtheit sich bestätigen wird. Wie wird sich diese Echtheit bestätigen? Wenn ihr bis zum Ende dranbleibt, festhaltet. Aber was festhaltet? Volle Gewissheit der Hoffnung. Die Gewissheit von was? Von meiner Errettung, und zwar in Christus Jesus. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Ich weiß, ich habe ewiges Leben in ihm, weil es nicht auf mich ankommt, sondern auf ihn ankommt. Wer das bis zum Ende festhält, der beweist, dass er wirklich an Christus festhält und nicht anfängt, irgendwelchen Lehren anzuschließen, die aber sagen, aber hier und aber da oder hier. Aber jetzt musst du doch noch das Gesetz halten, zumindest ein Teil davon und. Und er sagt, bitte, hört auf. Haltet fest an Christus. Bis zum Ende. Bis zum bitteren Ende. Das Gleiche findet ihr in Kapitel 10. Um nur als Beispiel, als letzten Beweis anzuführen. Kapitel 10, ich lese Vers 35. Wirft nun eure Zuversicht nicht weg. Darum geht's. Wir haben eine Zuversicht in Christus. Wir haben eine Hoffnung. Wir haben eine Gewissheit. Man sagt, wirft das nicht über Bord. Wirft nicht eure Zuversicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn Ausharren habt ihr nötig. Darum geht's. Durchhalten. Bleiben in dieser Hoffnung. Festhalten in dieser Hoffnung. Darum geht es. Das ist der Langzeittest. Denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Denn noch eine ganz kleine Weile, liebe Geschwister, spreche ich uns auch zu. Und der Kommende wird kommen und nicht säumen. Es dauert nicht mehr lang. Erhebt ihr eure Häupter schon? Schaut in die Welt. So. Es ist noch eine kleine Weile, der Kommende wird kommen und nicht säumen. Haltet fest, aber jetzt schaut mal, was er sagt. Er zitiert an die Schrift und sagt, mein Gerechter aber wird aus. Okay, das ist klar, oder? Wer ist der ausharrt? Wer da bleibt? Der allein an der Hoffnung, dass ich allein aus Glauben gerechtigt werde, wenn Christus wiederkommt, nicht wegen meiner Werke. Das ist die Hoffnung, oder? Ist das unsere Hoffnung? Alles andere wäre ja keine Hoffnung. Da hätte ich null Hoffnung, wenn es darum ging. Aber vielleicht doch noch hier. Ich hätte keine Hoffnung. Ich würde das Kommen Jesu Christi übrigens nicht erwarten. Ich würde es fürchten. Weil ich wäre nicht sicher, ob wenn er kommt, er mich annehmen würde. Wer weiß, selbst wenn ich alles versucht hätte zu tun, wer weiß, dass ich nicht was vergessen habe? Woher kann ich sicher sein, dass ich alles richtig verstanden habe? Woher kann ich sicher sein, dass man es mir richtig erklärt hatte, was ich zu tun habe oder zu lassen habe? Vielleicht habe ich was übersehen. Vielleicht unbewusst etwas getan. Ich kann mir niemals dieser Hoffnung sicher sein, es sei denn, ich habe Glauben, dass in Jesus Christus das Erlösungswerk vollbracht ist. Das ist die Hoffnung. Aber jetzt schaut mal Vers 38. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Und wenn er sich zurückzieht, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Wenn einer sich zurückzieht, von was? Von diesem Glauben. Von dieser Gerechtigkeit. Von dieser Hoffnung. Von dieser Zuversicht. Sagt die Schrift, wird meine Seele an ihm kein Wohlgefallen haben. Natürlich nicht. Wenn er nicht in dem bleibt, was von Anfang an als Gerechtigkeit Gottes verkündigt worden ist, nämlich Gerechtigkeit allein aus Glauben. Wer sich da zurückzieht, an dem wird Gott kein Wohlgefallen haben. Johannes nennt sie Antichristen. Kein Wohlgefallen. Die Zuversicht ist aber herrlich in Vers 39. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern von denen, die glauben zur Gewinnung des Lebens. Wir gehören nicht zu denen, die zurückweichen. Wir bleiben. Egal, was er uns sagt, wir bleiben. Wir bleiben bei Christus. Warum? Wir kennen ihn. Wir kennen ihn. Wir kennen nicht etwas über Christus. Wir kennen nicht eine Theorie. Wir haben nicht eine Theologie des Christus. Wir haben nicht ein Buch über Jesus gelesen, für Jesus von Nazareth. Wir kennen ihn als unseren Erlöser. Und wir sagen dann, wohin sonst sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wohin soll ich gehen? Egal, ob Bedrängnis, ob Angst oder Umstände, nichts kann uns scheiden von der Liebe Christi. Liebe Geschwister, Johannes schreibt uns einen Langzeittest. Und dieser Langzeittest offenbart die wahren Kinder Gottes. Sie bleiben. In was bleiben? In Christus. In der Wahrheit, im Evangelium, nicht in einer Theologie, nicht in einer Institution, nicht in einer Kirche, nicht in einer Gemeinde. Sie bleiben in dem, was die Apostel von Jesus Christus von Anfang an gepredigt haben und gehen darüber nicht hinaus. Wer das tut, erweist sich als ein Kind Gottes. Wenn du heute da sitzt und sagst, ich brauche nur Christus, mehr brauche ich nicht, dann darfst du dich mitfreuen. Dann darf deine Freude völliger werden. Kannst du sagen, ich gehöre zu ihm. Dann weißt du was? Die Verführung ist so groß, dass wenn Jesus es erlauben würde, keiner von euch bleiben würde. Jesus hat das gesagt, oder? Und wenn es möglich wäre, werden sogar die Erwählten verführt werden. Aber es ist nicht möglich. Wisst ihr warum? Ich habe für euch gebeten, dass euer Glaube nicht aufhöre. Darin offenbart sich. Egal wie weit, selbst ein Petrus, wohin ging er wieder zurück? Zu Jesus. Wohin sollte er gehen? Die seinen Kinder bleiben. Das ist die Stoßrichtung. In diesem Kontext müssen wir über den Antichrist nachdenken. In diesem Kontext erklärt die Bibel, was ein Antichrist ist. Und auch so, wenn wir schon an anderen Stellen von Antichrist reden, dann muss es in diesem Kontext gelesen, verstanden werden. Im Einzelnen, was das bedeutet, das sind drei Abschnitte in diesen Versen, drei grundlegende Themen, die behandelt werden. Das werde ich dann, wie gesagt, ab nächsten Sonntag bei mir in der Gemeinde auslegen. Und wer es mitverfolgen möchte, kann ich nur so euch anbieten. das zu tun. Ansonsten, wenn ich wiederkomme, weiß ich nicht, was ich weitermache, was der Herr mir aufs Herz legt. Aber ich hoffe, dadurch etwas an Ausrichtung euch weitergegeben zu haben.